Herr Professor Hilberath, vor 50 Jahren wurde das Zweite Vatikanische Konzil eröffnet. Die Dokumente, aber auch die theologischen Kämpfe sind für viele Menschen weit weg. Wie erklären Sie den Menschen heute die Relevanz und das Besondere des Konzils?
Wenn ich Vorträge halte, kommen in der Regel Menschen, die noch Zeitgenossen des Zweiten Vatikanischen Konzils waren. Junge kommen ganz selten. Die Menschen, die Zeitgenossen des Konzils sind, möchten miteinander austauschen, was aus ihren Träumen, Visionen, Vorstellungen von Erneuerung der Kirche in der Welt von heute geworden ist. Der nachfolgenden Generation muss ich in Vorlesungen und Seminaren in der Regel erklären, wie war es denn vor dem Konzil, wie war es noch während des Konzils, weil sie aus eigener Erfahrung und Anschauung den Wandel des Konzils nicht beurteilen können. Sie haben ihn nicht vor Augen.
Sie deuten es schon an, dass es einen Paradigmenwechsel gegeben hat. Worin liegt der genau?
Der Paradigmenwechsel liegt darin, dass sich die römisch-katholische Kirche neu in der Welt positioniert hat. Dafür sprechen zwei Haupttexte, Konstitutionen, die dogmatische Konstitution über die Kirche und die Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute. Wichtig ist dabei, dass die Kirche ihr Verhältnis zur Welt jetzt anders versteht als in den Jahrhunderten vor dem Konzil, wo die Kirche der Welt gegenüberstand, die Welt als feindlich beurteilt hat. Jetzt sagen die Konzilsväter mit überwältigender Mehrheit, die Kirche ist in der Welt von heute, sie ist solidarisch mit der Welt, sie kann von der Welt lernen. Also in unserem Fachjargon heißt das, die Welt selber, die Erfahrungen der Menschen werden zu einem Locus Theologicus, zu einem Fundort für die Theologie und des Glaubens, also für das Selbstverständnis der Christen in der Kirche.
Das heißt ja, dass Sie sich damit auch schon direkt in einen Deutungsstreit oder in den laufenden Deutungsstreit um das Konzil hineinbegeben, der ja auch über den Begriff der Kontinuität oder der Diskontinuität geht. Wie würden Sie das nochmal auf den Punkt bringen? Gibt es einen Abbruch in der Lehre oder gibt es eine Kontinuität in der Lehre der Kirche?
Aus meiner Sicht gibt es einen Neuaufbruch, der im gewissen Sinn auch eine Diskontinuität bedeutet. Allerdings wollten die Konzilsväter, wie alle Konzilsväter vorher, in der Tradition bleiben. Das heißt, die Mehrheit der Konzilsväter war der Meinung, dass der Wandel, dass die Veränderung eine lebendige, legitime Weiterentwicklung dessen ist, was in der Kirche seit Jahrhunderten überliefert wird. Menschen allerdings, wie etwa die Piusbrüder, die meinen, die Identität läge darin, dass man immer die gleichen Formen, immer die gleichen Formeln, immer die gleichen Strukturen gebraucht. Die sehen in jedem Wandel einen Abbruch, eine Diskontinuität.
Wenn wir noch einmal kurz zum Konzil und zum Ablauf des Konzils zurückgehen. Der Diskussionsprozess unter den rund 3000 Konzilsvätern lief ja sicherlich bei diesen aufeinandertreffenden Weltanschauungen, kann man schon sagen, nicht reibungslos ab. Wie muss man sich da die Debattenverläufe vorstellen? Und um das Thema Piusbrüder direkt aufzunehmen, welche Rolle hat Marcel Lefebvre, der Begründer der Piusbruderschaft, beim Konzil eingenommen?
Also Lefebvre kam aus dem diplomatischen Dienst in Afrika. Das ist ganz wichtig für den Kontext. Er hatte die Veränderungen in Europa nicht aus eigener Anschauung erlebt. Er war kein Theologe, der sich in der Theologie weiterentwickelt hat. Er war ein Diplomat. Er gehört also zu denen, die der belgische Bischof de Smet aus Brügge, als das erste Schema, wie es heißt, der erste Text über die Kirche vorgelegt wurde, im Namen vieler Mitbischöfe so charakterisiert hat. Dieser Text, der strotzt nur so von Triumphalismus, es wird nur positiv über die Kirche gesprochen, von Klerikalismus, es sieht immer noch so aus, als sei der Klerus die wahre und einzige Kirche und alle anderen müssten bekehrt werden, und von Juridismus, es wird nur juristisch gesprochen. Stattdessen hat man gewünscht, dass von der biblischen Sprache her, von der Sprache der Kirchenväter der ersten Jahrhunderte her, durch Aufgreifen der Erfahrungen von Menschen, durch Betonung, dass alle Verantwortung in der Kirche haben, eine Erneuerung zu bewirken. Diese Erneuerung hat sich Lefebvre verweigert. Er hat zunächst sogar der Liturgiekonstitution zugestimmt, die später dann auch zu einem trennenden Dokument wurde. Aber für ihn war vor allem die Wahrheitsfrage entscheidend, so wie er sie verstand. Und das machte sich an der Erklärung über die Religionsfreiheit und über die nichtchristlichen Religionen und zum Teil auch am Ökumenismusdekret fest.
Der jetzt von Ihnen beschriebene Paradigmenwechsel des Konzils wird ja eben nicht von allen in gleicher Weise geteilt. So scheint ja heute, Stichwort Piusbruderschaft, ein neuer Deutungsstreit über das Konzil ausgebrochen zu sein.
Es ist zunächst so, dass im Grunde jedes Konzil aus der 2000-jährigen Kirchengeschichte so viel wert ist, wie es rezipiert wird. Nur ist für uns in unserer schnelllebigen Zeit sind 50 Jahre natürlich sehr viel. Worum es geht, ist, dass die ersten Jahrzehnte nach dem Konzil der Aufbruch des Konzils durch viele Bischofskonferenzen in Synoden, im Kirchenvolk, durch viele Bewegungen vorangetrieben wurde, dass dann aber ein allgemein gesellschaftlicher und insofern auch innerkirchlicher Wechsel stattgefunden hat. Die Menschen waren nicht mehr so zukunftsoptimistisch. Und das alles schlägt sich vor allem auch in den Religionen und in den Kirchen nieder, weil die Menschen dann wenigstens in der Religion, wenigstens in der Kirche Sicherheit, Identität, Heimat suchen. Und das hat zu einem Kurswechsel geführt, der vor allem vom Vatikan betrieben wird und zunehmend auch von Bischöfen, die ja zu einem großen Teil von Papst Johannes Paul II. Eingesetzt wurden, dass man wieder stärker auf Kontinuität, in dem Sinn Bewahrung des bisherigen, geachtet hat. Und manche Entwicklungen nach dem Konzil pauschal als Verrat des Konzils, als unangemessen angesehen hat.
Wie würden Sie theologisch beurteilen diese Diskussion genau um die Verbindlichkeit des Konzils? Es hat ja zuletzt auch von katholischer Seite, ich erinnere an Kardinal Brandmüller, tatsächlich die Haltung gegeben, dass die Verbindlichkeit der Lehren des Konzils nicht unbedingt zu akzeptieren sind.
Es gibt tatsächlich auch innerhalb der römisch-katholischen Szene und Theologie eine Diskussion um die Auslegung. Allerdings vertritt Brandmüller eine Außenseiterposition, denn die Mehrheit der Theologinnen und Theologen versucht ja gerade, das zu verbinden, was traditionell eingestellten Katholiken immer noch schwierig oder unmöglich erscheint, nämlich Wahrheit mit Geschichte, mit Wandel zu verbinden. Es ist eben nicht so, dass die Wahrheit garantiert ist, wenn wir immer die gleichen Worte wiederholen. Das hat sogar die Glaubenskongregation damals in der Auseinandersetzung mit Hans Küng zugestanden, dass Begriffe sich so ändern können, dass wir neue Begriffe, neue Wörter, eine neue Sprache für das immer Gleiche finden müssen. So, und diesen Weg ist nämlich das Zweite Vatikanische Konzil gegangen, auf ausdrückliche Vorgabe von Papst Johannes dem 23., der in der Eröffnungsansprache gesagt hat, wir müssen unterscheiden. Das eine sind die sogenannten ewigen Wahrheiten, das andere ist ihre zeitgemäße Verkündigung. Und die Unglückspropheten, hat er ausdrücklich hinzugefügt, die überall nur Abbruch, Sünde und Schlechtes sehen, die sollen jetzt mal ruhig sein und wir sollen uns vertrauensvoll im Vertrauen auf Gott auf den Weg machen, Christen in der Welt zu sein. Also er hat das Signal gegeben dafür, dass Verbindlichkeit zwar irgendwann auch formell festgestellt wird, aber dass sie sich vor allem als das im Leben Verbindende herausstellt.